Hey Raff!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das werde ich jetzt ändern.
Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit.
Da la 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 la, Sunshine Reggae auf Ibiza. Karl Dall, Karl Dall, Karl Dall.
Woo!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
von Lass uns über Filme reden. Ja, live aus Ibiza.
Genau.
Heute, Jesus Christ.
Heute ausnahmsweise mal live. Und wir haben uns gerade Sunshine Reggae auf Ibiza angeguckt. Und das löst auf jeden Fall gemischte Gefühle aus.
Eine Achterbahnfahrt, eben jener. Ich hatte ja richtig Angst davor, den Film zu gucken und mäßig motiviert auf jeden Fall. Ich hatte ja schon vorher gesagt, ich habe den einmal in meinem Leben angefangen zu gucken. Mhm. Das war irgendwann Anfang Corona-Zeit, weiß ich noch, da und als Schläfertsversion auch.
Ja.
Und der zählte zu einem der wenigen Filme in meinem Leben, die ich irgendwann abgebrochen habe. Und zwar nach 10 Minuten konnte ich mir das nicht geben. Deswegen war ich so, als du den gepickt hast, war ich so... Okay, ja. Let's see. Manchmal muss man da durch. Jedenfalls habe ich mehr gelacht, als ich es für möglich gehalten hätte.
Ja.
Was waren das für Lacher? Lacher der Verzweiflung?
Ja, Verschämtheit. Also heute sagt man ja Cringe.
Ja.
Ne? Aber... Ja, also es gibt auf jeden Fall jede Menge schlechte Karlauer-Gags und Wortspielereien, wo man sich heute einfach nur an den Kopf fassen kann, aber die sind dann so dumm und so drüber und die kommen in so eine Schlagzahl, dass man einfach gar nicht anders kann, als sich irgendwann darauf einzulassen und sich darüber zu freuen. Es ist wirklich ein Gewitter an Gags.
Ey, die Schlagzahl ist wirklich krass. Also an schlechten Sprüchen oder was? Ja. Ich muss ja sagen, der Film hatte mich tatsächlich heute ungefähr in der ersten Minute, ne? Also man muss sich vorstellen, der fängt an schön in Ostfriesland in irgendeinem auf einem so einem ganz kleinen Bauernhof, wo Karl Dall
so wie man sich Ostfriesland halt vorstellt, ne?
Genau.
Da gibt's nur Land, da gibt's nur Deiche und
Himmel bewölkt. Und der melkt da seine Kuh, Lisa. Und da geht's ja eigentlich schon los mit den...
Linda.
Linda, wie auch immer. Mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Ne, also da kommt der Postbote, gespielt von niemandem Geringeren als dem Olm.
Ja,
oh.
Hans-Werner Olm.
Und ist da jemand? Nein, hier bin nur ich.
Ja.
Damit geht's ja schon los.
Ja.
In eine Art von Humor, die wirklich krass ist.
Ja.
Die irgendwie wirklich freundlich gesagt naiv ist und realistischer und vielleicht auch böser gesagt einfach cringer Boomer-Humor ist.
Ja, ja.
Zur Einordnung
aber
vielleicht. Der
ich Film glaube,
ist von 83.
Vielleicht, also ich bin jetzt 44, 45. Und vielleicht ist der Boomer-Humor einfach inzwischen angekommen.
Maybe, auf jeden Fall. Ja, ey, wir haben uns darüber auch unterhalten, wie Karl Dall, dass der da einfach auch schon aussieht wie ein alter Mann.
Ja.
Ist aber in Wahrheit
42.
Ein halbalter Mann da, genau.
Ja,
mit 42.
Super krass.
Aber sieht aus wie 60 da schon.
Ja.
Irgendwie. Ja.
Gedreht ist der Film von Franz Marischka. Das ist auch so ein Name.
Dem One and Only.
Sich, ja, wenn man sich in den 70er Jahren deutschen Komödien so ein bisschen bewandert ist, dann kennt man auf jeden Fall so Sachen wie Liebesgrüße aus der Lederhose und Lass jucken, Kumpel und sowas. Und all solche Sachen ist halt auch genau Franz Marischka Gebiet. Ne? Also leichte... erotische Komödien, ne, sag
diese
ich mal.
Sexschmonzetten oder wie die hießen früher.
Ich, Sex-Jux-Knaller, hast du mal gesagt?
Sex-Jux-Knaller, ja. Ja, das habe ich gesagt, irgendwo, weil ich es irgendwo mal gelesen habe.
Das stand auf irgendeiner DVD-Hülle. Und
ich glaube, von der Liebesgrüße aus der Lederhose-Kollektion. Ich glaube, da steht es drauf, aber ich bin mir nicht sicher.
Das waren auf jeden Fall diese Filmchen mit leicht bekleideten Damen, immer irgendwelche Anspielungen und Sexwitze und aus dieser Epoche heraus dann in die 80er verfrachtet, als Musikfilm aufgezogen, Sunshine Reggae auf Ibiza, inklusive dem titelgebenden Song, der auch genau in diesem Sommer der Sommer-Sommer-Hit in Deutschland war. Und der Film hat auch 1983 400.000 deutsche Zuschauer gehabt.
Ins Kino getrieben.
Ins Kino. Das muss man sich mal wegtun. 400.000, da gibt es manche Filme heutzutage, die lächzen sich nach solchen Zahlen.
Ja. Blockbuster. Andere Zeiten haben wir keine Streamingdienste und da ist man dann noch mehr ins Kino gegangen. Für so einen Film trotzdem extrem viel.
Ja, für so einen Film, ja.
Ey, woran ich jetzt denken musste, Sommerhits, das war mal eine wirkliche Sache, ne? Ja, ich weiß noch, ich war als Kind jedes Jahr, Sommerhit war, was wird der Sommerhit oder was ist
das?
Und
genau.
Da gab es immer so eine Sache. Aber ist das überhaupt noch sowas? Gibt es sowas noch?
Nee, ich glaube, das gibt es nicht mehr.
Nö,
es
ne?
gibt so den 1, 2, 3 Lieder von dem Sommer und so weiter, ne?
Ja.
Aber das, was früher, da gab es ja auch, weiß ich nicht, Lambada oder so, das war ja auch so ein Ding, was dann plötzlich einen Film auch gespawnt hat. Dann war die Dirty Dancing-Zeit natürlich auch noch. Aber Sunshine Reggae auf Ibiza, ich weiß gar nicht, ob die Gruppe sich überhaupt dessen bewusst ist, dass dieser Song da so für so einen Film benutzt wurde. Also der ist wirklich speziell.
Ich glaube, ich vermute ja, weil, also das war schon Nummer 1 Hit, bevor der Film kam, aber der Film hat, also Laid Back heißt die Band, ne, dänisches Popduo, und hat noch populärer gemacht, den Song. Also krass. Vermute ich mal, die werden mitbekommen haben, okay, die Zahlen sind aus irgendeinem Grund gestiegen, woran liegt es? Und dann haben die gesagt,
in Deutschland ist
die
das
fucking
alles
Germans haben da mal wieder, haben einen rausgehauen.
Ja. Also es ist wirklich ein spezielles Ding. Wir haben jetzt auch nicht die normale Filmfassung geguckt, sondern die Schläferz-Version. Falls das einem nichts sagen sollte, das ist so ein TV-Format mit die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und da werden Filme quasi mit kommentiert und da gibt es dann Zwischeneinblendungen mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Und ich persönlich schätze die Sendung sehr, kann ich an dieser Stelle sagen. Und das ist bei dem Film auf jeden Fall eine super krasse Aufwertung, dann mit so viel Background-Infos und so weiter. Das machen die immer sehr, sehr schön und das finde ich bei dem Film auch groß. Also, da werden auch einzelne Szenen, auch wenn die den in den Kommentaren dann so zerreden und sagen, der ist so absolut furchtbar und den kann man sich nicht angucken, da kriegt man Hirnkrämpfe und so. Aber ich finde, es ist ja trotzdem, es steht immer zwischen den Zeilen, die haben den ja nicht ohne Grund ausgewählt für diese Sendung und die sind auf jeden Fall voll dabei, ne?
Absolut, ne? Also ich meine, die sind da natürlich auch, das hat ja schon auch irgendwie Sketch-Charakter, wie die das moderieren und machen. Eindeutig Characters, so, ne? Und ich glaube auch, ne? Auch wenn die den zerreißen, das machen die ja bei vielen Filmen, irgendwo werden die es natürlich auch feiern und den Blick des Connoisseurs auf leicht verunstaltete und ungeratene Filmkunst halt haben, weil, ne, klar, kannst du da viel zerreißen und überhaupt zu dem Film, aber was man dem Film nicht absprechen kann, ist Unterhaltungswert, wenn man sich drauf einlässt. Also wenn ich finde, man muss den halt wirklich in einem gewissen Rahmen gucken und in einem gewissen Mindset, weil sonst, also wenn du jetzt bierernst an den Film rangehst und irgendwie da was sehen möchtest, was künstlerische Tiefe hat oder so, was auch immer dieser etepetete Begriff bedeuten soll, aber das will der Film ja gar nicht sein.
Nee.
Der Film, weiß ich nicht, der will ein bisschen Sonne zeigen, der will ein bisschen Blödelhumor da rein haben, also wirklich Karlauer machen. Weiß der Film auch.
Leicht bekleidete
Damen. Und dabei noch nackte Mädels zeigen.
Ja.
Und wenn man die Mischung mag, dann kann man den Film guten Gewissens anpreisen, auf jeden Fall. Ich finde krass, also zu Franz Marischka hast du ja eben schon wissen was gesagt. Ich finde, der hat auch irgendwie eine krasse Vita, der Dude, ne? Also man kennt den ja wirklich, der ist ja wirklich bekannt für diese Sexjux-Knaller. War selber aber, glaube ich, ein relativ harter Hund. Also der war auch, der Onkel von dem war auch Regisseur, der hat die Sissi-Filme gemacht. Und er selbst war, wollte auch Schauspieler werden, hat irgendwie in jungen Jahren schon eine Schauspielausbildung begonnen. Da seine Mutter Jüdin war, musste der damals aber aus Österreich abhauen und ist auf der Isle of Man gelandet irgendwann. Und die Isle of Man, die hatte damals so eine, so eine Art Fremdenlegion, Armee, wo halt irgendwie Menschen halt aus verfeindeten Staaten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs halt aufgenommen waren und Dienst für die British Army gemacht haben. Und was ich nicht wusste, ist halt, dass diese Isle of Man, die liegt so ungefähr so zwischen Irland und England halt, irgendwie so in der Mitte, dass das halt irgendwie zur Krone gehört, aber nicht so wirklich halt, ne, ist irgendwie jetzt mittlerweile auch so Steuerparadies, Steueroase-mäßig, ne, irgendwie ganz wilde Nummer. Aber auf jeden Fall, da hat der dann für die Army gearbeitet und war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, hat der SS-Offiziere und KZ-Aufseher verhört, irgendwie in Norwegen. Auch ganz wild und hat dann auch irgendwie, ist dann später erst wieder nach Österreich zurückgekehrt. Während des Kriegs hieß der auch irgendwie Frank Marsh oder Francis Marsh. Jedenfalls kam dann zurück und hat dann eben mit, also aus einer ja wirklich ernsten Vita und halt auch irgendwann wahrscheinlich auch ernsten schauspielerischen Ambitionen ist er dann halt bei in so einer Filmnummer gelandet, ne? Und ich habe mich da gefragt halt, keine Ahnung, vielleicht wenn man irgendwie so viel Scheiße gesehen hat halt in einem Krieg, in was auch immer einer Art man da ja involviert war, und er war da ja halt eben als Soldat hat ja wirklich krass involviert, ob das auch irgendwie so eine Art Mechanismus ist, dass du dann halt so einen Blödelhumor halt feierst, machst irgendwie, weil, weiß ich nicht, ich meine, die Zeiten waren halt auch einfach anders. Er hat da, man muss sich ja überlegen, ne, in den 70ern, wenn er da angefangen hat, und er war ja wirklich sehr prolific, also da hat ja irgendwie über 100 Drehbücher geschrieben und hat, glaube ich, 30 Filme Regie geführt.
Ja, wir sind noch bei Marischka, ne?
Ja, wir sind noch bei Marischka. Keine Ahnung, vielleicht war das einfach irgendwie zur Zeit, dass diese Generation das irgendwie gebraucht hat, sowas. Also irgendwie, das war dann natürlich nicht unmittelbar nach dem Krieg, das waren jetzt nicht so diese kompletten Heimatfilme, die so komplett eskapistisch waren. Aber irgendwie hing das da noch so mit und irgendwie so, wie ich ja eben schon gesagt habe, so wenn man es wirklich positiv ausdrückt, hat der Film so eine naive Dödeligkeit, die ich jetzt auch nicht schlecht machen möchte eigentlich.
Ja, ich will das auch nicht schlecht machen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, es gibt einige Szenen und einige Gags, die könntest du heute so nicht mehr bringen.
Auf gar keinen Fall, da würd's erschossen werden.
Ja.
Auch teilweise mit, aus gutem Grund teilweise.
Ja.
Aber ja, das ist auch so eine Sache. Also man muss das, auf jeden Fall, wenn du so jemand bist, der komplett auf Political Correctness ist und in überall irgendwie eine irgendwelche Mikroaggressionen sieht oder irgendwas. Ja, aber man muss halt auch bedenken, der Film ist von 83, ne? Also der ist fucking 43 Jahre alt.
Ja.
Andere Zeiten, und auch wenn da manche Sachen sind, die, ja, wie du schon gesagt hast, die du heute nicht machen könntest, ne? Wie wenn der da als Fotograf halt rumfährt und da halt irgendwie die Mädels aus der Nachbarschaft da mehr oder weniger teils freiwillig, teils nicht so freiwillig halt besteigt. Ja, würdest du heute nicht machen. Man muss das aber halt für damalige Zeiten einordnen, ist halt so, ja. Es ist nicht aus so einem Bad Temper heraus oder so.
Nee, genau. Ja. Es ist auch alles immer sehr, sehr witzig dargestellt. Es ist also nie irgendwie, was, dass irgendeine ernste Szene oder sowas aufkommt. Auf jeden Fall noch, wenn wir jetzt über den Regisseur gesprochen haben, will ich noch kurz den Autor des Films, den Drehbuchautor erwähnen. Der heißt nämlich Erich Tomek Und den kennt man. Jetzt kommen eine ganze Parade an Titeldrops, die von diesem Mann geschrieben wurden. Und zwar gab es ganz früher in den 70ern gab es ein paar Filme mit Rudi Carrell, die hat er geschrieben, und zwar die tollen Tantenfilme.
Kenn ich nicht, klingt aber super geil.
Rudi, benimm dich. Dann gibt es noch Geh, zieh dein Dirndl aus. Alpen glühen im Dirndlrock. Wenn Mädchen zum Manöver blasen. Drei Schwedinnen in Oberbayern. Hurra, die Schwedinnen sind da. Und drei Kässe Bienen auf den Philippinen.
Boah, die
also, das sind alles Titel, ich glaube, die muss man sich alle mal geben.
Ey, und das ist ja, von so Filmen gibt's ja wie Sand am Meer, ne? Das ist ja die Schulmädchen-Report-Sachen, die goldene Banane von Bad Porno. Ach, jodel mir noch ein. Der Champion ja. Für mich aus diesem ganzen Ding und Moras aus dieser Art von Filmen. Ja, die Titel sind schon großartig. Also da ja. Haben wir jetzt wahrscheinlich noch ungefähr 30 nicht genannt, die
ja,
wirklich
ja, ja.
Großartig sind.
Also der hat auf jeden Fall einige davon geschrieben. Die nackten Superhexen von Rio Amore will ich gerade noch kurz erwähnen, weil das auch so ein Supertitel ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, was in dem Mann vorgegangen ist, aber der hat auf jeden Fall wilde, wilde Bücher geschrieben. Und der hat auch hier einen kleinen Gastauftritt. Das habe ich eben auch durch Zufall mitgekriegt, weil mir das vorher nie bewusst war. Aber der spielt hier eine kleine Rolle, und zwar so einen Fotografen, der irgendwie zweimal vorkommt. Einmal, um dem Karl Dall einen Job zu geben, und einmal, um später dann dem Verwechslungsdoppelgänger Karl Dall dann eins auf die Mütze zu hauen. Also, das ist nämlich auch so ein geiler inszenatorischer Kniff, dass wir hier eine Verwechslungskomödie vorliegen haben.
Ja.
Obwohl das erst in den letzten Viertelstunde
ungefähr
einfach eingebaut
ja.
wirkt.
Ja.
Aber da werden dann alle Sachen, die vorher passiert sind, nochmal einkassiert, und es wird so ein Roundup gemacht. Und das ja. finde ich schon wieder ganz cool.
Fand ich auch cool. Ich muss sagen, weil dafür eben, dass es halt eine Verwechslungskomödie ist, also das hatte ich halt im Vorfeld auch gelesen, das kommt wirklich super spät. Ne? Also das mhm. ist halt wirklich ja. wie nochmal so, okay, andere Ebene auf, anderer Film. Aber ich fand's auch geil, dass das so spät kommt, weil das eben nicht so, ja, weiß nicht, haben die so nach Gefühl gemacht, würde ich fast behaupten, so, ja, ja, wird schon passen jetzt irgendwie. Und das tut es.
Ja, das stimmt.
Also, was ich zum Beispiel auch sagen muss, ne, also der geht ja, was weiß ich, roundabout 90 Minuten, der Film.
Ja.
Hat dadurch aber auch gar keine Längen. Also, da passiert die ganze Zeit was, genau. Und der hat einen super Flow.
Ja, weil der aber auch so diese Gagdichte hat, ne? Der haut ja einen nach dem anderen raus, ob die gut sind oder nicht. Aber die kommen.
Ja.
Und die sind so ein Dauerfeuer, dass du gar nicht mitkriegst, was alles die ganze Zeit an Zeit vergeht.
Ja.
Also deswegen ist der die ganze Zeit auf Spannung auch.
Und bei manchen Sachen, also ne, da packst du dir ja schon manchmal an den Kopf auch irgendwie, was da gesagt wird und was da für Situationen ja. passieren. Ich weiß, super strange Situation, wo die Mutter mit der Tochter da auf einmal oben ohne am Strand sind und sich gegenseitig irgendwie da mit Sonnenmilch einreiben und dann da die beiden Larrys halt, der hier, Slowly und Frankie.
Ja,
die also, da lachend bespannen und die waren auch nur hohohohoho. Also alles easy irgendwie.
Also kurz abgerissen, die Story sollten ja. wir vielleicht mal ganz kurz so überfliegen. Der gute Karl Dall reist nämlich dann aus Ostfriesland nach Ibiza, um seine verehrte Starfrau zu treffen.
Die
man kann gar nicht genau sagen, was die macht. Ob die singt, ob die tanzt, ob die, keine Ahnung. Das,
ich finde, es hatte
Linda
irgendwie so OnlyFans-Vibes,
ja.
weil die dem ja auch irgendwie so ein Foto unterschrieben schickt irgendwie. Also irgendwie sowas in der Schiene
ja,
ist die Beziehung
am Anfang. Das frühe OnlyFans vor dem Internet.
Ja.
Und ja, der fährt auf jeden Fall dann nach Ibiza. Da trifft er dann auf zwei beste Freunde, Slowly und Frankie.
Die da auch aufeinander treffen.
Also. Die auch dort gerade kurz angereist sind und dann auch noch auf den frauenhassenden Chris Roberts. Den sollte man auch kurz erwähnen.
Weiber verboten.
Ja, Also das wird auch so platt eingeführt, diese Figur, dass man den erstmal sieht in einem Monolog, wie der über Frauen schimpft und selbst seine Hühner anschimpft, die weiblichen Hühner, weil die zu langsam Eier legen.
Und er hat zum Eingang zu seinem Grundstück ist so ein Holzschild, wo Weiber verboten steht, ja. Das Ganze noch auf Spanisch und Women keep out oder irgendwie sowas. Ja.
Also sehr, sehr platt.
Sehr, ja, findest du?
Und der hält sich auch dran und wird dann aber im Verlaufe des Films natürlich durch eine romantische Begegnung mit Christa, gespielt von Olivia Pascal, dann nämlich eines Besseren belehrt, dass Frauen doch nicht so schlecht sind für jede Lebenssituation.
Ja, das macht sie vor allem, weil sie erstmal schön den Hof putzt die ganze Zeit, dem Frühstück macht und ja. Ja, aber da ist dann, genau, da ist der dann auch geläutert und dann nicht mehr so Frauen hassen. Aber genau, aber der bringt es ja auch so den Jungs dann halt bei, ne? Also hier Slowly und Frankie quartieren sich da bei dem einquartiert und der sagt ihnen nochmal, ja, Leute, die Weiber sind euer Untergang und passt bloß auf. Und die Szene ist auch geil, wie die dann irgendwann sind, die dann natürlich Party machen halt, ne?
Ja.
Und man muss sich auch dazu sagen, das ist ja noch so Ibiza vor dem Massentourismus oder Massentourismus, der da gerade so anfängt halt, ne? Da sieht man auf jeden Fall, dass das irgendwie schon eine schöne Insel auch war. Also, ne, sieht schon geil aus da, wie das da war.
Auf jeden Fall.
Aber natürlich war das, glaube ich, hier dieses Bild, was man da hier von Ibiza bekommt, ist natürlich eine...
Etwas verzerrt.
etwas verzerrt und mit Wunschdenken und eindeutige...
Ich glaube, das komplette Bild der Menschheit ist hier etwas verzerrt.
Da ist also, einiges, ja.
Jetzt haben die auch wirklich treffend in der Moderation von Schläferz getroffen. Die haben gesagt, die Darstellung von Liebe, Männer, Frauen, Sex, Kindern, alles ist... nicht so ganz gut getroffen. Nicht so ganz realistisch.
Ja, nicht so ganz, ja. Ist bisschen off, würde ich auch sagen, ja. Und wie casual da auch halt die Mädels da auch alle blank ziehen so und oder da halt so rumlaufen, so, ne? Das ist da so.
Genau.
Ist halt so. Da auch der geile Spruch, Gott, wie sagt Karl Dahl da noch irgendwann, wo, also ne, diese Mutter und Tochter, die sieht man ja immer mal wieder halt.
Ja.
Und
Die Barbara,
genau. Die zieh jetzt hier den Badeanzug an, den ich dir gekauft habe, ne? Die Mutter zur Tochter. Und die schneidet dann da so unendlich viele Löcher rein und Karl dann auch einfach, ach Gott, was sagt er da? Gott beschütze Gott. Alles, was den Motten schmeckt oder sowas, ja, genau. Ne? Ah, Jesus Christ, ja.
Ja, also das ist auch noch so, das sind so Side-Character, die quasi auch im Urlaub dort auf Ibiza sind. Und die Mutter, sage ich jetzt einfach mal, etwas prüde. Und die Tochter will ja ihr Leben erleben. Und da gibt es dann natürlich die ganze Zeit am laufenden Band immer Situationen, wo die Tochter ziemlich freizügig durch die Gegend hopst. Und die Mutter immer sie dann ermahnen muss oder vor den Jungs rettet. Und das ist auch so ein Running Gag, der sich quasi durch den Film zieht.
Ja, am Ende ist aber die Mutter eigentlich bekehrt von der Tochter. Hier ist hier der verdammte Frankie, hier gespielt vom Sohn von Udo Jürgens, John Jürgens, ne? Das schlimmste Playback-Gitarre vorm Balkon spielen der Menschheitsgeschichte abliefert. Oh, da irgendwie so ein, ne, die dann zur Tochter... Nimmst du die Pille noch? Ich hoffe, sie reicht für uns beide. Das ist auch so, da fand ich.
Schlimm.
Ey, und da war diese Bauchbinde von Schläferzahl, das ist auf so vielen Ebenen furchtbar. Trifft es da auf jeden Fall mit am meisten. Aber ja, aber solche Sachen haut der Film raus auf eine.
Charmant irgendwie auch.
In seiner Unbeholfenheit und. Ja, charmant. Ja, doch.
Ja, und. Was den auf jeden Fall auch trägt, ist, dass der die ganze Zeit mit Uplifting Musik spielt. Und der Score ist geschrieben von Gerhard Heinz. Das ist auf jeden Fall auch so ein Urgestein in der deutschen Musik. Und der hat unter anderem auf jeden Fall auch die Musik gemacht von Moment. Auch natürlich die nackten Superhexen von Rio Amore. Das ist auf jeden Fall auch.
Natürlich.
Hier Hot Dogs und Ibiza. Nee, das meine ich alles nicht. Das. Ja, auf jeden Fall ist der immer in allen Filmen vertreten aus dieser Zeit und macht immer den Score. Und der hat auch irgendwie 100 Jahre lang gekämpft, dass er dann später seine Musik dann selber nochmal releasen durfte, weil die immer dann an die Filmfirmen verkauft waren. Mhm. Und der hat dann erst später dafür gesorgt, dass der die dann wieder unter seinem Namen nochmal rausbringen durfte, um damit auch noch später Geld zu verdienen. Und das finde ich eigentlich cool.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also wenn einer dann später seine eigenen Rechte zurückkaufen kann und dann quasi der war dann halt schon ein älterer Mann. Und das ist erst so in den 2010er Jahren passiert, dass der dann seine 70er Jahre und 80er Jahre Musik zurückgekriegt hat und dadurch dann auch über Streamingdienste und sowas teilweise sogar erst verfügbar war. Aber für mich hat er auf jeden Fall auch eine ganz große Bedeutung, weil der die Musik von Tom Crosby und die Mäusebrigade auf jeden Fall auch eingedeutscht hat.
Okay, das sagt mir, boah, irgendwo klingelt's.
Das ist so ein Anime, der so ziemlich, wie heißt das, mit so LSD-Trip-artigen Psycho-Farben und sowas spielt. Und das ist eigentlich Jack and the Beanstalk, also der Bauernjunge, der die Bohnenranke hochklettert, Hans und die Bohnenranke heißt das auf Deutsch, glaube ich. Der die Bohnenranke hochklettert in so ein Himmelsschloss und da ist ein großer Riese und der muss die Prinzessin befreien. So, und davon gibt es eine Anime-Version und da hat auch Gerhard Heinz die Musik zugemacht.
Ich weiß, welchen Film du meinst und ich weiß, weil du hast mir den schon mal empfohlen und der lief halt mal bei Mondo irgendwann.
Ja.
Aber da war ich leider nicht und habe den deswegen leider nicht gesehen, aber der Trailer und so, ja. Das kann ich verstehen, dass du den geil findest. Den muss ich mir auf jeden Fall irgendwann mal angucken. Sah interessant aus.
Ja. Ja. Zu Olivia Pascal kann man vielleicht noch sagen, die hat auf jeden Fall auch in den 70er Jahren viele Filme gemacht, auch viel in diesen leichten Komödien. Das war ja auch die Zeit, wo Eis am Stiel und sowas groß war. Ne? Und dann gab es dann auch Filme wie Popcorn und Himbeereis und Sachen. Aber die hat auch in internationalen Filmen oder beziehungsweise in europäischen anderen Filmen mitgespielt. Unter anderem in einem Film, der heißt Die Säge des Todes.
Torso?
Nein.
Das war Die Säge des Teufels.
Genau.
Ja, ja.
Und der ist nämlich von Jess Franco.
Ich finde es passend, dass der Name Jess Franco in dieser Folge fällt, weil das ist auch ja nicht so weit weg, auch so diese, ne, der hat, also ist ja bei weitem nicht so blödelig klamaukig, die Jess Franco Sachen, aber ähnlich sleazy, möchte man sagen. Ja,
genau.
Wobei noch sleaziger sogar. Ich würde sogar noch sleazier sagen, weil hier hat das noch so eine,
ja, hier ist es
so einen freundlichen Unterton bei, bei Jess Franco.
Also ich habe auf jeden Fall, ich kann nur sagen, ich habe Sunshine Reggae auf Ibiza das erste Mal schon in den 80ern gesehen, als der im Fernsehen lief. Und da lief der zu einer normalen Zeit, wie glaube ich 20.15 Uhr, so diese Primetime, wo solche Filme ausgestrahlt wurden, die gerade das erste Mal im Fernsehen laufen. Und da war das überhaupt eine ganz normale Zeit. Das war die Fernsehzeit, wo auch Tutti Frutti und sowas völlig legitim war, Eis am Stiel, überall waren nackte Menschen zu sehen. Und das war einfach so. Ne?
Das war ja
jetzt auch nicht so, dass irgendwie, sage ich mal, Familie oder Eltern das irgendwie komisch gefunden hätten, wenn man so, sich so einen Film anguckt. Das war völlig normal.
Ja, ja, das war ja auch, glaube ich, so die Zeit, Privatfernsehen kam auf, RTL kam so irgendwie, ne? Und da sind ja in dem Zuge eben so diese ganzen Sendungen ja halt auch entstanden. Und ja, ey, Tutti Frutti, ne? Allein das würde es...
Ja.
No way. Das Zeitfenster damals war dafür da, jetzt ist es auf jeden Fall zu. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss ich ja sagen. Aber ich finde ja auch, der Film ist jetzt nicht schlimm. Also ich meine, gut, nach heutigen bisschen teilweise vielleicht übersensiblen Maßstäben, ja, maybe, aber wie gesagt, eigentlich finde ich es gut, wenn man damit so ein bisschen lockerer umgeht und sich so denkt, okay, ist halt ein Scheiß. Man muss dazu auch sagen, das ist ja nicht so, dass der Film irgendwie gefeiert wurde damals, ne? Der wurde ja ziemlich zerrissen von der damaligen Presse. Hat aber natürlich eben die Leute ins Kino gelockt und hat halt auch sein Kult-Following. Und hat auch für Karl Dahl guten Effekt gehabt, ne? Mhm. Und ich finde halt auch, man muss dazu ja noch sagen, von Marischka war das sein letzter Film, ne? Danach hat er nichts mehr gemacht. Und das ist auf jeden Fall auch ein schönes Achievement, so einen Film als letzten seiner Filmografie nennen zu können.
Auf jeden Fall. Wir haben eben schon erwähnt, dass diese Verwechslungsthematik einmal vorkommt. Da wird dann auch noch die vermeintliche, was ist der nochmal, Exzellenz Kubrukin, dessen Frau wird dann vorgestellt. Und die wird gespielt von Helga Feddersen. In diesem Film dann sogar noch extra mit einem Fake-Gebiss, damit die ziemlich verzerrtes Gesicht hat. Und die wird auch hier ganz offensichtlich, gibt es hier sowas, das würde heute wahrscheinlich Ugly Shaming heißen. Und hier wird die ganze Zeit drauf rumgehackt, was die für ein Gesicht hat und wie schrecklich die aussieht. Und es wird mehrfach erwähnt,
ja,
dass das ja wohl nicht so leicht ist, das mit ihr auszuhalten. Und ja, die war auf jeden Fall auch eine große Nummer, ne? Also die war eine Zeit lang, war das die Comedy-Frau in Deutschland. Krass. Also die hat im Ohnsorg-Theater mitgespielt. Dafür ist die bekannt und die galt als irgendwie Ulknudel Deutschlands. Also ich sag mal, das war ja auch die Zeit, wo eben Karl Dahl eine große Nummer war oder Dieter Hallervorden oder sowas, ne? Rudi Carrell. Mike Krüger. Ja. Hier Mike Krüger, wo du es sagst, der Erich Tomek hat auch die Supernasen-Filme geschrieben. Und Piratensender Powerplay. Und
so. Boah, Piratensender Powerplay. Boah, der wurde mir mal auf der Arbeit von einem Kollegen empfohlen. Den habe ich mir dann mal reingezogen. Und war auch überraschend unterhalten. Ich hatte auch Schlimmes befürchtet bei dem Film.
Mhm.
Aber der war schon auch irgendwie cool, muss ich sagen.
Ja, aber wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, da kommt nämlich, es gibt so viele Gastauftritte und kleine Sachen. Eben nicht nur, dass der Autor sich da reingeschrieben hat als kleine Nebenfigur, sondern auch noch Gottlieb Wendehals, der da eingebaut ist als Hotelbesitzer.
Mit dem kleinen Hammer auf den kleinen Zeh.
Ja. Und der immer die ganze Zeit natürlich in seinem schwarz-weiß Schachhemd, wie heißt das, schachkariert Hemd rumläuft. Und immer die Polonaise, Blankenese-Melodie pfeift. Ich weiß nicht, ob man das noch so kennt. Du kanntest das jetzt wirklich nicht.
Ich vom Namen kannte, ich hatte also schon mal gehört, aber
in meiner Generation kennt man das auf jeden Fall noch. Und das war damals ein Riesenhit. Ein Riesenhit aus Deutschland. Das war so wie das Lied, das kannte jeder. Und genauso wie da steht ein Pferd auf dem Flur. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Das sagt
aber so was. Groß war das auf jeden Fall. Polonaise, Blankenese. Und der pfeift diese Melodie die ganze Zeit. Das ist der Sänger des Liedes. Und der sieht auch genauso aus wie in dem damaligen Videomitschnitt, den es davon gibt. Und der ist so ein Overacting-König. Das ist unglaublich. Und das ja, da hast du ja eben schon erwähnt, dass der dann auch immer ankündigt, bevor der in das Zimmer wieder reingeht.
Das haben Rütten und Kalkofe, so, glaube ich, okay, schon gemacht, aber go with it.
Ja, und auf jeden Fall ist das, der ist so drüber und da gibt es dann auch noch Verwechslungselemente und so weiter. Dann kommt die Szene mit dem Hammer, die dann zum unweigerlichen Finale führt. Es ist auf jeden Fall eine riesen Shitshow. Aber es macht Spaß. Es ist irgendwie, es ist ein gute Laune-Film auf jeden
absolut
Fall.
Absolut. Also ich, ja, ey, absolut Shitshow, absolut. Apropos Shitshow, die E.T.-Impersonation.
Oh. Ja, ich hab's gesagt. So, das ist wirklich eine Szene, die hätten die einfach wirklich weglassen können. Die finde ich ganz, ganz grässlich, weil das hat leider einen Story-Arc, der da mit drin verwurstet ist, weil die Barbara, die wird nämlich dann von dem Frankie abgeschleppt Und somit ist ja der arme Slowly der Dumme, der aus der dummesten Wäsche gucken muss. Aber diese Szene mit diesem E.T.-Nachahmer und dieses T-Shirt über den Kopf, das ist wirklich grenzdebil.
Oh no, Kringe!
Ja.
Ja.
Oh Mann, ey.
Das, ja. Und das in einem Film, wo es an grenzdebilen Sachen ja wirklich nicht mangelt.
Ja. Dann gibt es noch so, so viele Sachen, dass Karl Dahl dann überall dazu gezwungen ist, weil all sein Geld wurde von allen versoffen und er ist dann gezwungen, kleine Jobs anzunehmen. Dann ist er mal Kellner, dann kommen die platten Kellner-Jokes, dann ist der Torero, wird dann durch das, wie heißt das, durch die Arena gejagt mit einem Schild und das ist dann so cartoonig, bisschen auch mit Zeitraffer.
Durch die leere Arena halt von dem Betreiber, weil der irgendwie alle Leute nach Hause geschickt
ja
hat. Mit einer deutschen Ansprache in Spanien und
everybody und, understood. Ja, dann das, was du eben aber auf jeden Fall erwähnt hast mit der Fotografen-Session, wo der dann einfach durch die Lande radelt und irgendwelche Frauen beglückt. Also das ist alles ziemlich wild.
Der Dialog, am Anfang redet er ja wirklich noch über Fotos, aber irgendwie, das war ja auch eine Konstellation, die Frau mit dem offensichtlich schwulen Mann halt, der dann halt irgendwie sagt, ja, ich schicke dir einen Torero zum Kindermachen vorbei irgendwie und er dann halt von Job zu Job halt, ne, eben von dem Torero-Job.
Was ein Zufall.
Was ein Zufall, genau. Und ja, so nimmt das Elend dann seinen Lauf da in dem Film. Ha. Ja, ey, ich muss auch sagen, Karl Dahl trägt den Film halt, also der macht viel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der den trägt.
Auf jeden
Fall. Der würde sicherlich auch irgendwie anders funktionieren, aber der ist ja schon ein Kauz, ne? Also ich muss sagen, ich erinnere mich an Karl Dahl, in meiner Wahrnehmung habe ich das erstmal wahrgenommen, bei 7 Tage, 7 Köpfe. Das fand ich damals, ich weiß gar nicht, als das lief, war ich wahrscheinlich 10, 11, irgendwie sowas halt.
Ja.
Und ganz, ganz selten durfte ich da mal gucken. Und ich weiß noch, das war ja wirklich Late Night. Also das kam mir damals auf jeden Fall unendlich spät vor. Wann das kam, wahrscheinlich kam es irgendwie um 10 oder so. Fand ich damals eine coole Sendung. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt finden würde. Ich kann es gar nicht, mich da gar nicht mehr dran erinnern, was da eigentlich immer die Themen waren. Weil da saßen ja einfach irgendwie 7 Leute halt am Tisch und haben über, ich weiß gar nicht mehr, worüber die geredet haben. Aber es war halt irgendwie eine Comedy-Sendung. Aber ich weiß nicht, ob die über Weltgeschehen geredet haben oder irgendwelche anderen Themen hatten. Don't know. Jedenfalls da gehörte er zum Anfangs-Ensemble. Und wurde dann irgendwann von Rudi Carrell war halt auch so Mitproduzent und Erfinder, glaube ich, von der Sendung. Nach einem Jahr oder so ist der da, glaube ich, aber rausgegangen, weil der wohl eher so aus dem Team Improvisation ist und Rudi Carrell eher so akribischer Arbeiter war. Jedenfalls, da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen und ich fand, das war damals schon irgendwie, ne, also irgendwie auch durch das Äußere, durch das hängende Augenlid und so, irgendwie durch diese Glatze mit den langen Haaren im Bart, also das war eine Type auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, den hast du sofort erkannt.
Genau, und das hast du jetzt in dem Film auch noch sehr stark, also ist eine Figur.
Also ich kenne ihn auf jeden Fall aus so Show, Moderation, sowas. Der hat nämlich früher Verstehen Sie Spaß gemacht. Und es gab eine Sendung auf dem frühen RTL, die hieß auch Dallas. Und da kannte ich den auf jeden Fall her, aber wo ich den am meisten gemocht habe, war der eigentlich als Synchronsprecher der alten Original-Cartoon-Serie von Clever und Smart.
Ach.
Da hat er nämlich den den Jeff Smart gesprochen.
Krass, nee, das wusste ich nicht.
Ja.
War der eigentlich viel als Sprecher aktiv?
Nee, der hat gar nicht so viel gemacht. Aber das war auf jeden Fall so ein Ding. Wir hatten irgendwie davon eine Videokassette und die lief rauf und runter immer wieder diese Cartoons.
Ja.
Die waren immer nur so 10 Minuten lang und das hat sich einfach eingebrannt und diese Stimme hat diese Figur auf jeden Fall für mich auch geprägt. Ja.
Ja, understandable. Weil so wie der optisch halt eine Figur ist, ist die Stimme auch
eigen,
ne?
Auch
so dieser Slang, dieser Duktus so. Aber es ist grundsätzlich muss ich sagen, ist das ein sympathischer Dude. Also irgendwie, ich kenne jetzt nicht super viel von ihm, ich habe das nie so mega verfolgt, irgendwie 7 Tage, 7 Köpfe und dann ist das jetzt, glaube ich, zum Beispiel auch der erste Film, den ich mit dem gesehen habe.
Okay.
Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wo ich ihn sonst noch gesehen hätte.
Also der hat auf jeden Fall auch in der Zeit noch ein paar andere Filme gemacht. Mhm. Gibt es noch das verrückte Strandhotel. Mhm. Der ist auch aus demselben Jahr und aus derselben, die haben, glaube ich, Back-to-Back sogar fast gedreht. Mhm. Oder direkt da hinterher. Dann gibt es noch Ein irres Feeling. Da hat er auf jeden Fall mitgespielt. Und ja, ich glaube, in späteren Jahren kannte man den dann eher immer nur so als Nebencharakter.
Ja, und so Comedy, ne? So ein bisschen ja. Stand-up hat er auch gemacht.
Ja. Ja, bei Gib Gas, ich will Spaß hat er auch noch mitgemacht.
Natürlich.
Der Nena-Film.
Ja, ja. Mit Nena und Markus, ne?
Ja.
Ja, ja, ist auch eine Sache. Den habe ich ja nie gesehen, ne?
Gibt's auch als Schläferz.
Das macht Sinn, glaube ich. Ja, ey, das ist halt, ne, so, genau, weil ich da, glaube ich, auch zeitlich halt raus bin und halt auch irgendwie...
der ist auch wirklich cringe.
Genau, hatte ich da halt nie so wirklich so einen Zugang zu, weil das auch so zu Hause so diese Filme nicht so stattgefunden haben einfach.
Mhm.
Ich muss ja sagen, wie gesagt, ich hatte wirklich Sorge vor dem Film, dass das eine richtig cringe Nummer für mich wird, die ich nur mit Alkohol werde ertragen können.
Ja.
Das Bier hat auf jeden Fall auch geholfen, sich in den Mindset reinzufühlen. Aber der hat wirklich Spaß gemacht. Der hat überraschend viel Spaß gemacht. Auch eben, weil der teilweise so Panne ist.
Ja, das ist vollkommen drüber. Und du hast gar keinen, du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Der legt einfach volle Suppe drauf.
Ja. Hirn aus.
Ja.
Und genau, ich finde, der funktioniert. Das ist ein Film. Also, wer den gucken möchte, tut's in der Gruppe. Macht euch ein kaltes Spaßgetränk dazu auf irgendwie. Und ja, taucht ein in eine wunderbar bizarre Welt aus vergangenen Tagen.
Also ich habe den auf jeden Fall schon sehr, sehr häufig geguckt. Das wollte ich noch zu kurz zum Schluss sagen. Ich habe den schon damals, als der auf DVD rausgekommen ist, das Ende der 90er gewesen, glaube ich, habe ich den relativ häufig, das war immer so ein Feel-Good-Go-To-Film, der wurde immer mal wieder eingelegt, den konnten wir nachher mitreden. Und an dieser Stelle auf jeden Fall auch Grüße an den Ben.
Ja, und der hat uns freudig hier mitgetickert hat beim Gucken. Und, ja.
Der hat uns auch seelisch unterstützt.
Eindeutig.
Und ich glaube, ansonsten gibt es nicht mehr so viel zu sagen.
Hatten wir eigentlich erwähnt, dass hier der Soundtrack teilweise anders war auf der DVD?
Nee, haben wir nicht.
Das ist vielleicht nämlich noch ein ziemliches Kuriosum, weil als der Film in den Nullerjahren halt released wurde von Marketingfilmen, hatten die halt Probleme mit den Rechten von dem Song, von Laid Back eben. Und deswegen war halt eine andere Tonspur halt einfach drüber, beziehungsweise ein anderer Song. Und eigentlich gibt's den, so wie der halt damals im Kino lief, erst seit 2022, glaube ich, wurde der dann nochmal released auf Blu-ray und da ist dann wieder die Kinofassung normal drauf.
Und das muss man sich dann vorstellen, so ein Film in HD und in der Edition ist auch noch der Soundtrack inklusive.
Oh, ganz edles Produkt.
Ja.
Wer greift da nicht als sofort CD zum Handy und will es kaufen?
Ja.
Es ist geil.
Die Links schreibt der Raff in die Shownotes.
Ja. Dann, wo man den kaufen kann, schreibe ich rein. Ja, definitiv. Der Film verdient die Aufmerksamkeit.
Alles klar.
Ja, ey, in dem Sinne.
Genau. Viel Spaß.
Und auf nach Ibiza auf jeden Fall.
Und mit dem kleinen Hammer auf den kleinen Zeh.
Ah!